Vers, auf den ich mich, also es gibt immer so einen Vers, an dem ich hängen bleibe. Und genau der Vers, an dem ich hängen geblieben bin, war heute in der Tageslosung. Und da wusste ich, der Herr hat mir bestätigt, dass es der richtige Vers ist. Und zwar ist es ein Vers, wo ihr jetzt vielleicht denken, wie kommt er da drauf? Elisabeth sprach zu Maria, wie geschieht mir, dass die Mutter meines Herrn zu mir kommt? Ach nee, das war von gestern der Vers, Entschuldigung, ich meinte gestern. Wie geschieht mir, dass die Mutter meines Herrn zu mir kommt? Denn siehe, als ich die Stimme deines Grußes hörte, hüpfte das Kind vor Freude in meinem Leibe. Wann habt ihr euch zum letzten Mal richtig gefreut? Also ich habe am Freitag jemanden nach einiger Weile wieder gesehen, den ich schon länger nicht mehr gesehen habe. Und das war für mich ein besonderer Moment, weil ich eigentlich nicht damit gerechnet hatte, diese Person zu sehen. Und sie stand dann auf einmal vor mir und hat sich mega gefreut. Also es war echte, volle innere Freude, die mir da entgegengeschlagen ist. Die Person ist gehüpft und also es ging so ein Strahlen aus dem ganzen Körper. Und ich habe gemerkt, wow, sowas kennst du gar nicht mehr als Erwachsener. So. Ich habe schon lange mich nicht mehr so gefreut. Ihr seht auch gar nicht so fröhlich aus. Habt vielleicht alle gerade eine schwere Zeit. Es tut mir leid, aber mein Ziel oder meine Hoffnung ist es, dass ihr heute so zumindest vielleicht einen Samen bekommt, der hilft, dass Freude in euch wächst. Dieser Same ist das Evangelium. Wir machen es mal ganz einfach. Ich habe ja gesagt, ich fange mit den Basics. Ich höre mit den Basics auf. Und heute geht es um das Evangelium. Wer von euch, ich habe 50 Euro mitgebracht. Wer von euch will diese 50 Euro haben? Gut, okay, ich glaube, Annika war am schnellsten. Annika, komm mal her. Du kriegst sie einfach so geschenkt. So, ja, gerne. Du darfst damit machen, was du willst. Du sollst es nicht in die Kollekte tun. Also du darfst es natürlich, ich kann dir ja nicht verbieten, es in die Kollekte zu tun, aber du solltest es eigentlich für etwas ausgeben, was dir Freude macht. Ist auch mein eigenes Geld, also es hat nicht die Gemeinde bezahlt. Ich will dir einfach Freude schenken. Ja, und das mache ich gerne. Also das Interessante ist doch, jetzt geht wahrscheinlich in euren Köpfen was ab. So, jetzt denkt ihr, kann er das machen, kann er einfach so viel Geld verschenken. Oder vielleicht denkt Annika sich jetzt, oh shit, das ist mir jetzt voll unangenehm. Was? Ja, ein bisschen. Und genau das war meine Hoffnung, dass das in euren Köpfen abgeht. Weil wir sind als Erwachsene so schlecht darin, Geschenke anzunehmen. Und es wird doch gerade jetzt in dieser Weihnachtszeit so bewusst wieder. Ja, ich finde oder ich glaube, ein ganz großer Faktor, der unsere Weihnachtszeit so stressig macht, ist, dass wir ständig überlegen, wer könnte uns vielleicht was schenken und muss sich dem auch ein Geschenk besorgen. Weil das wäre ja voll unangenehm, wenn mir jetzt jemand was schenkt und ich habe nichts für den. Grundsätzlich fällt es uns als Menschen schwer, das Gefühl zu haben, in der Schuld von jemandem zu stehen. Also, dass jemand etwas Gutes für uns tut und wir haben nichts für ihn getan. Oder ich habe nichts für ihn getan. Und dabei geht es doch bei Freude genau darum. Also, die Grundlage von Freude ist doch eigentlich, richtig freuen würde ich behaupten, kann sich nur der, der vollen und freien Herzens empfangen kann. Also richtig freuen kann nur der, der ohne Hintergedanken etwas annehmen kann, was ihm geschenkt wurde. Und wir sehen das, und deswegen habe ich diesen Vers auch rausgesucht, dass es, wenn Jesus kommt, um Freude geht. Und das ist für mich so faszinierend, weil ich habe mich gefragt, ich war ja noch nie schwanger, werde es auch nie werden. Es sind ja einige hier im Raum, die schon mal schwanger waren. Ich finde es auch ein wahnsinniges Wunder, dass Menschen Menschen in sich tragen können. Und vielleicht könnt ihr mir mal erklären, wie sich, also ist in eurem Bauch auch mal das Kind gehüpft? Ja? Ah, gehopst. Ach, geboxt, okay. Aber gehüpft, okay. Also ich finde es auf jeden Fall, stelle ich mir das wahnsinnig. Das muss ja, sie muss ja gespürt haben, dass es um Freude ging. Also Elisabeth hat die Maria gesehen und dann sagt sie, das Kind ist in meinem Bauch gehüpft. Und Elisabeth war ja wesentlich älter, hatte wahrscheinlich auch eine sozial höhere Stellung als Maria. Und trotzdem sagt sie zu ihr, dass die Mutter meines Herrn zu mir kommt. Also sie erkennt in diesem Moment durch das Hüpfen des Babys in ihrem Bauch eine tiefe theologische Wahrheit, die ihr wahrscheinlich kein Theologe später so hätte erklären können, wie ihr dieser kurze Hüpfer des Kindes in ihrem Bauch verraten hat. Das ist doch faszinierend. Also es ist für mich so ein Mutterwunder. Ja? Es gibt so Wunder, die können nur Mütter erleben und das ist eins davon. Dieses Kind hüpft in ihrem Bauch und sie spürt irgendwie etwas von dieser Freude. Und mein Wunsch wäre, oder ich glaube, dass es eigentlich unsere Aufgabe als Christen ist, uns ein bisschen was von dieser Freude in unser Leben zu holen, die dieser kleine Johannes, dieses Johannesbaby im Bauch der Maria gespürt hat. Kinder können das ja grundsätzlich noch besser, aber dass selbst ungeborene Kinder sich so freuen können, das hätte ich nicht gedacht. Da hüpfte das Kind vor Freude in meinem Leibe. Ja, Tochter Zion, freue dich, wir singen das, oder freue dich Welt. Und trotzdem ist manchmal so wenig von dieser Freude in unserem Alltag verfügbar. Es ist auch schwer zu sagen, freue dich. Das ist so wie mit, wir hatten das ja schon öfter, es gibt so Befehle wie, sei mutig und stark oder hab keine Angst. Das ist leichter gesagt als getan. Man kann ja manchmal nicht so einfach seine Psyche manipulieren. Man kann ja nicht sagen, ich freue mich jetzt mal. Und trotzdem glaube ich, dass es etwas gibt, was die Grundlage von Freude sein kann. Und das ist, die Grundlage von Freude ist natürlich erstmal eine gute Botschaft. Da fängt es an. Ihr kennt alle, wer von euch ist schon mal einen Marathon gelaufen? Ja, wir wollen mal einen kleinen Applaus vielleicht für die schon beim Marathon gelaufen sind. Die loben hier, das ist sehr beeindruckend. Ich noch nicht. Einen Marathon zu laufen, aber ihr lebt ja heute noch. Sicherlich gibt es auch Menschen, die einen Marathon nicht überlebt haben. Und zwar auch so der Erste, der einen Marathon gelaufen ist. Ihr kennt vielleicht diese Geschichte, der Legende nach, wie der erste Marathon gelaufen wurde. Das war ein Bote, ich habe gerade seinen Namen vergessen, ich glaube, der ist auch überliefert. Und dieser Bote, der war bei der Schlacht von Marathon zugegen und hat beobachtet, dass die Athener diese Schlacht gewinnen werden. Und ist dann mit dieser frohen Botschaft losgerannt, um sie den Athenern zu überbringen, also auf dem Areopag, dem Senat oder ich weiß nicht, wie die hießen, den Ältesten von Athen irgendwie zu überbringen. Und er war so gepackt von dieser Freudenbotschaft, dass er diese 43 Kilometer, glaube ich sind es, ne? 42, okay. Dann vielleicht hätte er 43 gar nicht mehr geschafft. 42 Kilometer gerannt ist, voller Freude, um die Botschaft den Leuten zu bringen. Und dann der Legende nach, nachdem er diese Botschaft überbracht hat, dass die Athener den Kampf gewonnen haben oder gewinnen werden, ist er tot umgefallen vor Erschöpfung. Das könnte man natürlich sagen, tragisch, aber er ist doch, ich glaube, also er ist irgendwie auch zu beneiden ein Stück weit. Wer stirbt schon vor Freude? Das passiert nicht so oft. Also ich würde gern vor Freude sterben. So stelle ich mir das übrigens auch vor, wenn ich dann mal Uropa werde, vielleicht so zum dritten Mal oder so, mit 92 Jahren, dann werde ich so auf dem Rennrad sitzen So, ich fahre dann nicht mehr 100 Kilometer, sondern nur noch 20. So, und alle kennen mich schon, die wissen immer, das ist der Alte, der Rennrad fährt. Und ich gucke dann immer noch so, welche Leute noch Schafe halten und schaue mir an, was die so machen. Und dann fahre ich so auf meinem Rennrad, ich kriege so einen Anruf auf meinem Handy und meine Enkeltochter sagt mir, Opa, ich bin, oder das Baby ist gekommen, es ist ein gesundes Kind. Und dann werde ich mich so freuen, dass ich tot vom Fahrrad falle. Und ja gut, vielleicht, das ist vielleicht schade für die, die mich finden dann. Aber ich werde diesen Moment, also versteht ihr, was ich meine? Das wäre so mein Traum. Ja, genau, also deshalb ist er zu beneiden, weil er vor Freude tot umgefallen ist. Und ich frage mich, wer von euch hat, oder wann habt ihr euch zuletzt so gefreut, dass diese Freude euch 42 Kilometer weit getragen hätte? Also Freude macht einen, manchmal lässt einen verrückte Dinge tun, aber was für eine Freude muss in einem stecken, dass sie einen dazu bringt, 42 Kilometer weit zu rennen? Wenn man denkt, diese Botschaft, die darf keine 10 Minuten später ankommen. Deshalb, ich hole jedes letzte bisschen Energie aus meinen Muskeln raus, was noch irgendwo in mir drinsteckt, den letzten Atemzug, hole ich raus, um diese Botschaft noch eine Minute pünktlicher zu überbringen. Das ist doch faszinierend. Und dann habe ich mir gedacht, sollte es nicht bei uns Christen eigentlich genauso mit dem Evangelium sein? Wir nennen es ja Evangelium, weil es also heißt auf Griechisch Euangelion. Habe ich schon mal gesagt, glaube ich. Euangelion heißt eine gute Botschaft, eine frohe Botschaft oder eine Freudenbotschaft. Eu heißt gut. Und gleichzeitig, wenn ich so manchmal so Christen so angucke und beobachte, auch unsere Gemeinden oder wie unser Gottesdienstgeschehen so ist, dann frage ich mich, wie viel Gutes ist von dieser guten Botschaft noch übrig? Also klar, dass es keine schlechte Botschaft ist, aber es steht irgendwie niemand auf und jubelt während dem Gottesdienst. Bei dem Pfingstern vielleicht schon eher. Aber das ist doch schade. Ja? Wo ist diese Freude in unserem Leben, die uns 42 Kilometer rennen lässt, weil wir wissen, Jesus hat uns von unserer Schuld freigekauft? Und ich glaube, um diese Freude zu spüren, um diese Kraft zu kriegen, müssen wir erstmal das Evangelium verstehen. Also wir müssen diese frohe Botschaft überhaupt als frohe Botschaft erkennen. Dieser Bote bei Marathon, der hätte, wenn er wahrscheinlich von der anderen Seite gewesen wäre, dann wäre er nicht losgerannt. Er hätte wahrscheinlich gesagt, nee, das erspare ich denen, diese Botschaft. Aber weil er auf der Gewinnerseite stand, deswegen ist er losgerannt. Und wir stehen auch auf der Gewinnerseite. Und trotzdem fühlen wir uns, glaube ich, oft nicht wie Gewinner. Wer von euch ist heute Morgen aufgewacht? Also aufgewacht seid ihr alle? Und hat sich gefühlt wie ein Gewinner. wie diese Motivationscoaches immer. Habt ihr in den Spiegel geguckt und habt gesagt, ich bin ein Gewinner. Aber wir sind ja nicht Gewinner, weil wir so tolle Kämpfer wären oder weil wir irgendwas Tolles leisten oder weil irgendjemand kalt geduscht hat heute Morgen oder schon irgendwie 30 Kilometer gelaufen ist vor dem Gottesdienst, sondern wir sind ja Gewinner, weil Jesus für uns den Sieg errungen hat. Und vielleicht gibt es jetzt so ein kleines Aber in eurem Kopf. So wie dieses Aber in Annikas Kopf, als sie die 50 Euro bekommen hat. Da hat sie gedacht, naja, okay, vielleicht muss ich es gleich wieder zurückgeben. Oder jetzt wissen alle, dass ich die 50 Euro gekriegt habe. Was mache ich jetzt mit den 50 Euro? Und da sind ganz viele Aber in ihrem Kopf. Und vielleicht ist auch in eurem Kopf bei dem Erlösungsgeschehen durch Jesus so ein kleines Aber. Dass ihr denkt, naja, deswegen stehe ich heute Morgen nicht auf und fühle mich als Gewinner, weil ja Jesus derjenige ist, der gewonnen hat. Ja, und nicht ich. Weil ja er was für mich getan hat und nicht ich. Weil er ja was geschafft hat und nicht ich. Aber Jetzt frage ich euch nochmal, und da sind wir jetzt wieder bei dem Geschenk, warum macht es das weniger groß? Das macht es doch nur weniger groß, weil wir erwachsen sind. Weil wir die harte Realität des Lebens kennengelernt haben. Und die harte Realität dieses Lebens ist eben, es gibt immer einen Haken. Es gibt immer ein Aber. Es gibt keine bedingungslose Liebe. Es gibt kein bedingungsloses Grundeinkommen. Es gibt keine bedingungslose Versorgung. Es gibt keinen bedingungslosen Sieg. Wenn du verheiratet bist, vielleicht mit der Liebe deines Lebens, hoffentlich. Ja, ich gehe mal davon aus. Oh ja, jetzt. Ich wollte niemanden angucken eigentlich. Dann freust du dich ja über deinen Partner, hoffentlich, ab und zu zumindest. Aber es gibt immer auch ein Aber. Also wenn du mit Paaren redest, die mindestens 10 Jahre verheiratet sind oder auch mindestens ein Jahr, reicht vielleicht sogar schon ein Monat, dann wird immer ein Aber kommen. Ja, wir sind schon glücklich, aber. Oder ja, er ist schon toll, aber. Oder sie ist schon toll, aber. Weil wir die Realität des Lebens kennengelernt haben. Und es ist so, man liebt sich, aber plötzlich will der Partner, dass man die Duschwand abzieht nach dem Duschen. Ja? Oder man muss sich die Füße abwischen vorm Rein, also die Schuhe abwischen vorm Reingehen oder so. Und das ist dann so ein kleiner Stachel im Fleisch. So, man liebt den anderen, aber jedes Mal, wenn man diese Duschwand abzieht, dann denkt man sich, ah. Oder man mag keinen Grünkohl und der Partner kocht immer Grünkohl. Und man hat irgendwie den Moment verpasst, zu sagen, ich mag keinen Grünkohl. Und dann denkt der andere immer, ich tue dir einen Gefallen, wenn ich den Grünkohl. Und immer zu Weihnachten, am glücklichsten Tag des Jahres, kommt der Grünkohl. Aber, und leider ist diese Erfahrung ja nicht erst dann, wenn wir erwachsen werden oder wenn wir unseren ersten Partner machen, sondern wir machen diese Erfahrung ja schon als Kinder. Es gibt keine perfekten Eltern. So viel Mühe wir uns auch alle geben. Jeder liebt seine Kinder, zumindest die allermeisten Menschen, die irgendeinen Funken Menschlichkeit in sich noch tragen, die lieben ihre Kinder. Und jeder will für seine Kinder das Beste und trotzdem können wir nicht manchmal umhin, Fehler zu machen im Umgang mit unseren Kindern. Und wir vermitteln ihnen manchmal nicht die Botschaft, die eigentlich in unserem Herzen ist. Denn ich glaube, jeder liebt seine Kinder mehr oder weniger bedingungslos. Und trotzdem vermitteln wir ihnen manchmal die Botschaft, du bist mir gerade zu viel. Oder wir vermitteln ihnen die Botschaft, das kannst du gerade nicht von mir erwarten. Ja, das ist zu viel. Oder du hast jetzt gerade dich schlecht verhalten, jetzt kannst du von mir keine Liebe erwarten. Das geht jetzt gerade nicht. Du hast mich enttäuscht, deswegen wirst du auch entsprechend behandelt. Ja, im schlimmsten Fall musst du jetzt irgendwie, ich habe letztens von jemandem eine Geschichte gehört, dann musst du, da hatte der Sohn die Eltern irgendwie enttäuscht aus irgendeinem Grund und dann musste er die Nacht, er wollte dann bei seinen Eltern schlafen, weil er so eine Angst hatte irgendwie vor dieser Situation und dann haben sie ihn die ganze Nacht vor der Schlafzimmertür liegen lassen. Und das ist ja nicht, das hört sich jetzt so brutal an, aber das ist ja nicht weit weg. Sowas haben viele Leute erlebt. Das ist vielleicht für die Eltern auch eine Kleinigkeit gewesen. Die haben dann gesagt, ach, dann schläft er halt da vor der Tür. Dann wird das nächstes Mal anders machen. Aber das ist doch die tiefe Botschaft, die sich in unser Leben frisst, dass wir halt irgendwie doch nur bis zu einem gewissen Grad erträglich sind. So, wenn wir die tiefsten Tiefen unseres Seins irgendwie nach außen tragen, dann sind wir doch nicht mehr so erträglich. Dann sind wir doch nicht mehr so liebenswert. Und diese Botschaft von der bedingten Freude oder von der bedingten Liebenswürdigkeit, die zieht sich dann irgendwie durch unser Leben und die geben wir an andere weiter. Denn wer nicht bedingungslos geliebt wurde, der kann auch nicht bedingungslos lieben. Das ist ein Defizit. Und dieses Defizit nennt die Bibel Sünde. Das ist für mich die beste Definition von Sünde. Dieses Defizit, was sich nicht dann nur in unserem Leben irgendwie ausbreitet wie so ein Geschwür, sondern was sich von uns zu anderen ausbreitet. Ja, weil wenn wir verletzt wurden, verletzte Menschen verletzen. Und das ist das, was man in der Gesellschaft vielleicht so manchmal so nennt, nach oben buckeln, nach unten treten. Und das geben wir doch irgendwie weiter. Ja, manchmal begegnest du Menschen auf der Straße und die haben schon so ein Gesicht, da weißt du schon, den spreche ich lieber nicht an, weil der teilt irgendwas aus. Oder Leute im Auto, wenn sie hupen oder so. Du weißt schon, die haben doch irgendwas erlebt, was sie schon grundsätzlich frustriert und jetzt warten sie doch nur darauf, das an den Nächsten weiterzugeben. Und das finde ich manchmal so die Tragödie in unserer Gesellschaft und die führt dann letzten Endes, die mündet wie so ein Fluss, wird immer größer, dieser Hass und diese Gewalt. Fängt vielleicht ganz klein an. Meine Schwester, die hat meinen Popel in mein Müsli geschmissen. Und vielleicht wird eines Tages irgendwo deswegen eine Atombombe explodieren. Nicht, weil ich das jetzt war, aber vielleicht habe ich dann Hass an jemand anderen weitergegeben und der dann wieder an jemand anderen und noch mehr Hass und noch mehr Hass und noch mehr Hass und irgendwann kommt es bei Putin an. Das war richtig eklig mit diesem Popel. Ich denke da heute noch dran. Und meine Mutter hat mich gezwungen, dieses Müsli aufzuessen. Ich sag's euch. Aber, genau, wo war ich stehen geblieben? Die Sünde ist ein Gefängnis in unserer Welt, ein Gefängnis für Freude. Und je gefangener wir sind von der Sünde, ja, je mehr Sünde wir selber vielleicht weitergeben an andere oder je mehr Sünde sich in unserem Leben breit frisst, desto weniger können wir uns freuen. Desto weniger können wir diese Botschaft glauben, du bist geliebt, einfach um deiner selbst willen. Du bist geliebt von Geburt an, weil Gott dich so wollte, wie du bist. Du darfst sein. Das ist die erste Botschaft in der Bibel, du darfst sein. Gott erschafft die Menschen und das ist das Spannende an den Schöpfungserzählungen. Es gibt ja so spannende, ganz ähnliche Schöpfungserzählungen wie die in der Bibel. Man würde heute vielleicht sagen, das sind Plagiate. Ja, weil die sind ganz ähnlich wie ältere Schöpfungserzählungen. Die sind an babylonische Schöpfungserzählungen angelehnt, die biblischen Schöpfungserzählungen. Und es gibt, für viele Theologen war das lange Zeit ein Riesenproblem. Die haben gesagt, so, das darf nicht sein. Die haben das abgeschrieben. Das ist dann nicht mehr original. Das kann ja dann nicht von Gott kommen. Aber das Interessante ist, dass diese Schöpfungserzählungen sich in einem Wesentlichen unterscheiden von den babylonischen Schöpfungserzählungen. Nämlich, dass die babylonischen Schöpfungserzählungen, da haben die Menschen immer eine Funktion. In den babylonischen Schöpfungserzählungen sind die Menschen geschaffen, um für Gott irgendwas zu machen. Zum Beispiel in der Einschöpfungserzählung, um die Welt so zu pflegen. So als Landschaftspfleger sozusagen. Weil die Götter, die ärgern sich, oh Mann, da ist immer so viel Gras und da wächst so viel Buschwerk und so. Und keiner kümmert sich darum und dann haben sie halt die Menschen erschaffen. Und die Menschen müssen dann die ganze Zeit opfern den Göttern, um irgendwie die zufrieden zu stimmen. Und wenn sie zu viel Lärm machen, und das ist dann das Problem, die schreien dann so viel, die Menschen, dann ärgern sich die Götter und dann löschen sie die Götter aus. Und dann gibt's aber einen Gott, der hebt dann einen Menschen so heimlich auf und dann sagen die Götter, ach Mann, jetzt haben wir wieder niemanden, der die Erde pflegt. Und dann sagt er, ich habe noch einen aufgehoben zur Not. Das ist eine ganz lustige Geschichte. Aber das Spannende ist, die Menschen erfüllen immer eine Funktion. Also die Götter brauchen die Menschen in irgendeiner Art und Weise oder sie beuten sie aus, wie so Nutztiere, wie so Sklaven. Und das Spannende ist, dass die biblischen Schöpfungserzählungen da, genau in diesem Punkt, einen ganz anderen Ton anschlagen. Ich stelle mir das vor, dass die vielleicht so ein bisschen ihren Sitz im Leben hatten, da kommt der kleine, was weiß ich, sagen wir mal Ruben, aus der Schule, aus der babylonischen Schule nach Hause und er erzählt seiner Mama, Mama, wir haben heute im Unterricht gelernt, die Götter haben uns Menschen geschaffen, damit wir Büsche schneiden. Und dann sagt die Mama, nee, Ruben, warte mal, die Babylonier glauben das so, aber unser Gott, der glaubt, der ist anders. Unser Gott, Adonai, ja, der hat uns geschaffen, nicht um irgendeinen Zweck zu erfüllen, sondern der hat uns geschaffen für sich. Der hat uns geschaffen als Gegenüber, als Objekt, das er lieben kann, einfach um seiner selbst willen. Einfach, weil er dir den Atem geschenkt hat. Und das ist doch, also das ist doch schon eigentlich genug Grund zur Freude. Aber könnt ihr das glauben? Wahrscheinlich nicht. Deswegen meinte ich, ihr könnt auch schlecht aufstehen in den Spiegel und einfach morgens in den Spiegel gucken und sagen, ich bin gut so, wie ich bin. Ich freue mich, dass Gott mich so liebt, wie ich bin. Wer kann das schon annehmen? Ja, weil sich die Sünde in unser Leben gefressen hat. Und die lässt uns dann eben Dinge tun, die uns wirklich nicht liebenswert machen. Die lässt uns dann lügen und betrügen und hassen und morden und und selbstsüchtig werden. So, jetzt, Entschuldigung, bin ich ein bisschen ausschweifend. Ihr merkt es schon. Aber es ist auch wichtig, weil es ist ja das Evangelium. Das ist ja die wichtigste Botschaft unseres Glaubens. Aber es gibt gute Botschaft. Denn Gott, der allmächtig ist und der Einzige ist, der lieben kann, ohne Bedingungen zu stellen, der wusste, wie er diese Sünde durchbrechen kann. Der kannte den einzigen Weg, wie er diesen Kreislauf der Sünde durchbrechen kann, der uns als geschädigte Menschen immer noch weiter schädigen lässt. Deswegen finde ich diesen Gedanken von der Erbsünde gar nicht so schlecht, weil wir die Sünde ja immer erben von unseren Eltern. Es ist zwar nicht wie so ein Virus, der ansteckend ist, aber es ist ein gesellschaftliches Virus, was sich immer weitergibt. Ja, es ist der Zweifel an der Güte Gottes. Es ist der Zweifel daran, dass Gott es besser weiß als wir. Es ist eigentlich Überheblichkeit, aber auch lieblose Überheblichkeit. Und Gott wusste, wie er diesen Kreislauf durchbrechen kann, nämlich einzig und allein durch Liebe. Und das finde ich das Faszinierende am Evangelium. Das ist die Geschichte vom verlorenen Sohn. Das ist die Geschichte von einem, der rausgeht und der alles verprasst, was ihm gegeben ist. Einen, der geliebt ist von Geburt an. Einer, der alles haben könnte. Und der trotzdem aus irgendeinem Grund denkt, er wüsste es besser. Ja, der trotzdem aus irgendeinem Grund alles verprasst, was ihm gegeben ist. Und der dann in so einen Tunnel der Lieblosigkeit gerät und in der Armut dann versackt. Ja, und eigentlich ist es ja nicht die Geschichte vom verlorenen Sohn, sondern es ist ja die Geschichte vom liebenden Vater. Und der Vater, der weiß, der sieht diesen Sohn aus der Ferne. Ja, wie oft sind wir in der Ferne? Selbst wenn wir uns anstrengen, dann schaffen wir es nur in die Ferne. Selbst wenn wir uns noch so sehr anstrengen, dann schaffen wir es vielleicht irgendwo in diese äußere Hemisphäre von der Umgebung Gottes. Wenn wir in der Jugend, erinnert ihr euch noch an eure Zeiten in der Jugend? Wer von euch war in der Gemeinde in der Jugend? Ja, schon einige, ja. Und ihr erinnert euch vielleicht noch, und dann, ich weiß nicht, das ist so ein Ding bei Jugendlichen, ja, vielleicht immer, das passiert immer und immer wieder. Jeder, der in der christlichen Jugend aufwächst, der kommt mal auf so eine christliche Freizeit und dann ist man so in so einem Hype. Und dann freut man sich, dass man Christ ist und man freut sich über die Liebe Gottes und man ist so richtig on fire und dann versucht man es richtig gut zu machen. Und ich habe das auch schon erlebt, dass dann Jugendliche so überschwänglich sind. Die kommen dann in die Jugend und die lesen dann, die strahlen das dann so richtig, die prahlen damit, aber nicht auf eine negative Art und Weise, sondern die heben dann die Hände beim Lobpreis noch höher. Oder die zitieren dann plötzlich Bibelstellen und du denkst dir, oh, der wusste doch bis letzte Woche noch gar nichts aus der Bibel. Ja? Und dann sind sie richtig gut drauf. Und dann gibt es aber auch immer diese Abstürze. So, ne? Dann kommen sie plötzlich und dann in der nächsten Woche und sie haben so einen ganz anderen Gesichtsausdruck und sie beten plötzlich gar nicht mehr so laut. Und dann fragst du, was ist denn los? Und wenn du so alleine bist, und dann heißt es auf einmal, ja, ich habe es doch nicht geschafft. ich habe doch betrogen in der Arbeit oder so. Ich habe doch ein Porno geguckt. Ich habe doch irgendwie meinen Klassenkameraden abgezogen oder so. Und dann sind sie so gebrochen. Kennt ihr das noch? Vielleicht ging es euch auch mal so. Ja, und dann fragen oder dann hat man so den Eindruck, ich habe Gott enttäuscht. Dann hat man so dieses Gefühl, jetzt habe ich alles verspielt. So, mir wurde was geschenkt, mir wurde Freude geschenkt, mir wurde Annahme geschenkt, mir wurde Liebe geschenkt und ich habe das verspielt. Ich hatte diese eine Chance und die habe ich verspielt. Und das ist, finde ich, interessant, dass es meistens bei Jugendlichen passiert, weil Jugendliche sind ja gerade so an der Schwelle zum Erwachsenwerden. Sie können noch so ein bisschen was fühlen von dieser kindlichen Freude. Sie können noch in die Luft springen vor Freude, aber sie lernen auch schon die harte, sündige Realität dieser Welt. Sie lernen schon, dass sie nicht mehr alles machen können, was sie als Kinder machen konnten. Ja, das fängt ja schon allein an, du kannst plötzlich in der Klasse nicht mehr anziehen, was du willst, ohne gemobbt zu werden. Oder plötzlich, was weiß ich, du kannst auch nicht mehr einfach nackig, Sünde, das ist gut, du kannst nicht mehr nackig draußen rumrennen. Das ist ein gutes Bild für Sünde, ne? So fängt es bei Adam und Eva auch an. Wir haben erkannt, dass wir nackt sind. Die erkennen dann, dass sie nackt sind und dann kommen sie auch zum ersten Mal, sind sie konfrontiert mit der Sünde in ihrem Leben. Ja, auf einmal merken sie, ich bin zwar irgendwie geliebt von Jesus, aber trotzdem verhalte ich mich manchmal nicht so. Und ich glaube, und das ist so ein Bild, was ich mal in ganz vor langer Zeit, gerade am Anfang meines Theologiestudiums gehört habe, das will ich euch mitgeben, weil das ist für mich eines der stärksten Bilder überhaupt. Embrace Grace. Ich weiß nicht, wie gerne ihr umarmt. Seid ihr so Umarmer? So Kuschelmenschen? Ja, also ich bin nicht so gut da drin. Ich komme aus so einer schwäbischen Familie, meine Oma, die hat mich nie umarmt. Ja, da kann ich mich gar nicht dran erinnern. Also es war immer so richtig, es gibt ja so Menschen, du willst sie umarmen und du hast aber so den Eindruck, das ist denen sehr unangenehm. So auch bei alten Männern oft. Man darf keine Gefühle zeigen. Vielleicht freut man sich, dass man umarmt wird, aber dann macht man lieber so, es gibt ja immer so Geräusche, die Männer dann machen. So, ah, ah, ah. Oh. Und dann weißt du schon, naja, okay, also die Botschaft kam jetzt nicht so an. Und das ist doch schade, ja? Wie schön wäre das, wenn wir alle kuscheln könnten. Wenn ich euch alle umarmen könnte, stundenlang, und wir würden uns nicht unwohl fühlen. Aber es geht irgendwie nicht auf dieser Welt. Ja, selbst Eltern kann man manchmal nicht so umarmen, wie man das gerne will. Oder selbst von den nächsten Menschen fühlt sich das manchmal komisch an. Und ich finde es schade, dass ich es nicht kann. Und manchmal habe ich den Eindruck, mit der Gnade ist es genau so. Die Gnade, die kommt. Der Herr Jesus ist die personifizierte Gnade. Jesus ist Gott, der die Hand nach uns ausstreckt und der sagt, ich schmeiß mich mit meiner Heiligkeit, mit meiner Macht mitten in euren Dreck. Ich werde geboren in einem stinkigen Stall, letztendlich als Konsequenz von fehlgeschlagener Politik und von Machtausübung durch die Römer. Werde ich als Flüchtlingskind in so einem Stall geboren und muss danach wirklich zum Flüchtling werden nach Ägypten. Also ich werde in Verhältnisse reingeboren, die eigentlich genau der Ausdruck dessen sind, was ich beschrieben habe von Sünde. Und da schmeiße ich mich als heiliger Gott rein. Nicht in ein Königshaus, nicht in ein Hotel, nicht in einer Klinik, in irgendeiner Großstadt, sondern in einem Stall. Und zwar als Kind von einem machtlosen Mädchen, was dann auch noch sogar die Schwangerschaft im Prinzip verstecken muss, ja, damit keine Gerüchte aufkommen. Und das ist doch wie eine Umarmung. Dieses Kind in der Krippe, das hat die Arme so weit offen. Dieser Jesus, der steht da und er hängt so am Kreuz und er hat die Arme weit offen. Und er wartet nur drauf, dass wir uns an ihn ranschmeißen. Und dass wir uns an ihm festklammern. Und dass wir ihn nie wieder loslassen. Weil es ihm nicht unangenehm ist. Wir sind ihm nicht unangenehm mit unseren ganzen Fehlern. Aber wir haben doch manchmal unsere Schwierigkeiten, diese Umarmung anzunehmen. Weil in unserem Kopf wieder dieses Aber ist. Dieses Aber, was, wenn ich denn wieder scheitere? Ja, was, wenn ich denn dann wieder einen Fehler mache? Und ich glaube, ich brauche dazu jetzt nichts mehr sagen. Ihr wisst es alle, dass dieses Aber Quatsch ist. Ja? Weil Gottes Liebe nicht für uns nur dann gilt, wenn wir uns auch wirklich, wenn wir Besserung geloben oder so, oder wenn wir irgendwie ihm beweisen können, dass wir heute ein bisschen besser sind als gestern. Weil seine Liebe bedingungslos ist. Weil seine Liebe größer ist, als jedes unserer Vergehen jemals sein könnte. Ich finde, Paulus sagt es so schön in Römer 5, denn Christus ist, als wir noch kraftlos waren oder als wir noch Sünder waren, für uns gestorben. Er sagt ja selber, ich bin nicht gekommen für die, also die Gesunden brauchen keinen Arzt, sondern die Kranken. Wenn Jesus heute hier wäre, dann vielleicht wäre er dann gar nicht hier. Vielleicht würde er gar nicht in unsere Gemeinde kommen. Wenn er priorisieren müsste, wo er zuerst hingeht, dann würde er wahrscheinlich jetzt irgendwo am Steintor sitzen, hatte ich schon mal gesagt. Und wir feiern hier Gottesdienst. Aber auch wir brauchen Hilfe. Ja, auch wenn wir jetzt nicht am Steintor sind heute Morgen, aber auch wir brauchen Hilfe. Und auch wir sind verletzt und auch wir tragen die Spuren der Sünde, die Narben an unseren Seelen. Und wir brauchen seine Umarmung. Und ich lade euch ein, lasst es in dieser Weihnachtszeit und vielleicht auch darüber hinaus zu. Und übt diese Umarmung der Gnade. Macht eure Herzen wieder weich. Versucht die, man sagt auf Englisch unlearn, also wie sagt, rückwärts lernen. Verlernen, genau. Verlernt die Regeln dieser Welt. Verlernt die Gesetze der Sünde, die Philosophie der Hölle. Und ich glaube, dann haben wir, wenn wir das wirklich schaffen, wenn wir es wirklich schaffen, morgens aufzuwachen und in den Spiegel zu gucken und zu sagen, ich bin stolz, denn ich bin ein Sieger. Ich bin stolz auf mich. Nicht, weil ich was geleistet habe, sondern ich kann zufrieden sein mit mir, weil ich weiß, ich bin ein geliebtes Kind Gottes. Und Gott hat jedes Detail an mir perfekt gemacht. Meine Nase, egal wie lange sie ist und wie spitz meine Ohren und wie groß meine Ohren, Gott wollte, dass ich genau so aussehe, wie ich aussehe. Und egal, wie oft ich Dinge vergesse, wie schlecht ich im Organisieren bin, Gott wollte, dass ich so bin. Und er gebraucht mich genau so. Und egal, wie oft ich gescheitert habe, egal wie oft ich Menschen enttäuscht habe und wie viel Angst ich davor habe, Menschen zu enttäuschen in meinem Leben. Er liebt mich so, wie ich bin. Wie viel Kraft steckt in dieser Botschaft? Das ist die Botschaft, die euch 42 Kilometer weit rennen lässt. Heute Morgen alle ungeübt. Am besten rennen wir gleich los. Ja, vielleicht fallen wir dann tot um. Aber dann sind wir bei ihm. Und ich glaube, alles, was Nachfolge bedeutet, alles, was Training bedeutet, um besser zu werden und vielleicht wirklich weniger zu sündigen und vielleicht wirklich Dinge zu lernen über Gottes Gesetze und was er für unser Leben möchte, das kann danach kommen. Das muss danach kommen, weil die Gnade immer am Anfang stehen muss. Und deswegen war es mir so wichtig, diese Botschaft mal so ungefiltert irgendwie rüberzubringen. Weil ich glaube, erst wenn wir diese Umarmung angenommen haben, ja, wenn wir nicht wie der alte Mann reagieren, erst dann können wir doch überhaupt, kann sich überhaupt was verändern. Erst wenn wir uns als Sieger sehen, können wir wirklich was verändern. Ja, die Verlierer, die laufen keine 2 Kilometer, aber die Gewinner, die laufen weit. Und ich glaube, dann werden wir auch wirklich attraktiv für die Menschen um uns herum. Warum ist das Evangelium so kraftlos in dieser Gesellschaft? Weil sich die Befreiten nicht befreit genug verhalten. Weil die, zu denen gesagt wird, freue dich, sich nicht freuen können, weil sie noch festhängen im Matsch der Sünde. Aber wenn ich als Sieger aufwache, dann wollen andere auch Sieger werden. Weil Sieger sind attraktiv. Und ich glaube, keiner ist so attraktiv wie der Herr Jesus, der zu uns kommt, um uns zu Siegern zu machen. So, das reicht jetzt. Amen.